500 Milliliter Leben.
Der Blutspende-Podcast der DHK Blutspendedienste Baden-Württemberg-Hessen
und Nordost.
Einfach die Fragen stellen. Wir sind darüber überhaupt nicht genervt. Wir freuen uns über jeden, der uns fragt, weil das bedeutet, dass der oder diejenige ja eigentlich spenden möchte. Und das ist eben das, was ich wirklich hoffe, dass viele mehr noch sich überwinden, den kleinen Pieks mal zu erdulden und zu kommen. Oder wenn man selber nicht spenden kann, dann jemand anders mitnehmen, jemand anders schicken. Also ein paar mehr Spender, darüber würde ich mich sehr freuen. Und die Fragen sind nie zu dumm. Bitte immer fragen, fragen, fragen.
Das war Frau Dr. Christiane Hübler, Fachärztin für Transfusionsmedizin im Institut Berlin und Potsdam beim DRK Blutspendedienst Nordost und unser heutiger Gast. Sie wird uns in die Mythen der Blutspendewelt mitnehmen. Ja, und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen bei 500 Milliliter Leben. Mein Name ist Cornelia Kruse vom DRK Blutspendedienst Nordost. Ja, wie bei vielen anderen Themen, so kursieren auch rund um die Blutspende diverse Ansichten, Meinungen und teilweise auch Falschannahmen, die einfach irreführend sind und damit eventuell die eine oder den anderen von einer Blutspende abhalten. Einige dieser Auffassungen, die uns in unserer täglichen Arbeit immer mal wieder begegnen, wollen wir heute aufgreifen, sie besprechen und vor allem richtigstellen, um Unsicherheiten zu nehmen und am Ende Aufklärungsarbeit zu leisten. Ja, und dafür haben wir uns tatkräftige Unterstützung mit einer Ärztin an Bord geholt, die schon lange beim DRK Blutspendedienst tätig ist und somit unsere Fragen zu diesem Thema beantworten kann. Frau Dr. Med-Christiane Hübler ist in Stuttgart geboren und ist in ihrem Leben schon einige Male umgezogen. Ihr erster Berührungspunkt zur Medizin fand durch einen Rotkreuz-Schwesterhelferinnen-Lehrgang in Hannover statt. Ihre erste Blutspende absolvierte sie im Rotkreuz-Spendebus als Au-pair in Paris. Nach ihrer Krankenschwesterausbildung in Heidelberg und ihrem Medizinstudium in Erlangen zog es sie nach Dresden, wo sie 1999 beim DRK Blutspendedienst ihre Arbeit aufgenommen hat. Sie war hier als Ärztin in vielen Bereichen tätig, vor allem im Bereich Spenderuntersuchung und Entnahmeteams, aber auch in der Weiterverarbeitung. Familienbedingt ist sie 2022 nach Berlin gezogen und ist nun vor allem für die Qualitätssicherung, aber auch Spenderkontakt bei auffälligen Laborergebnissen zuständig. In ihrer Freizeit verbringt sie viel Zeit mit ihrem Enkelchen, also der nächsten Blutspendegeneration. Ja, hallo Christiane, schön, dass du heute zu Gast in unserem Blutspende-Podcast 500 Milliliter Leben bist.
Hallo Conny, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Ja, liebe Christiane, uns erreichen immer wieder Fragen von Spenderinnen und Spendern, die zeigen, dass es um das Thema Blutspende so viele Auffassungen und Behauptungen gibt, die einfach schlichtweg falsch sind und damit Menschen bestimmt auch abhalten, Blutspenden zu kommen. Ja, und einige dieser Fragen und Themen wollen wir heute einmal mit dir beleuchten und haben uns wirklich sehr gefreut, als du unserer Einladung gefolgt bist, denn dir ist das Thema ja auch nicht ganz unbekannt.
Ja, das Thema liegt mir wirklich sehr am Herzen, weil ich schon seit 25 Jahren Spender untersuche oder Spender am Telefon berate und da die interessantesten Fragen auch bekommen habe, an die man selber als Fachfrau gar nicht unbedingt denkt. Deswegen finde ich das ganz wunderbar, hier dieses Format heute nutzen zu können.
Ja, beginnen wollen wir mit einigen medizinischen Themen. So erhalten wir oft die Aussage, Blutspenden ist schmerzhaft. Was ist denn hier dran?
Ja, das kenne ich. Die Angst haben ganz, ganz viele Spender und Spenderinnen, hatte ich natürlich auch vor der ersten Spende. Aber die meisten Menschen empfinden wirklich nur einen kurzen Pieks. Das ist ja wie bei einer normalen Blutabnahme auch, sogar eigentlich weniger schlimm denn als in der Arztpraxis. Denn unser Personal, die punktieren so viel, dass es wirklich richtige Expertinnen sind. Die Spender sind oft ganz überrascht hinterher, wie schnell das ging, wie wenig das wehgetan hat. Die Spende selber ist auch schmerzfrei und dauert auch nur 5 bis 10 Minuten. Man muss überlegen, es ist ja nicht ein Pieks in Finger, es ist ja ein Pieks in die Ellbeuge. Da sind gar nicht so viele Nervenzellen. Also da muss man, ich verstehe die Angst, aber wenn man es dann einmal gemacht hat, merkt man, ach, war ja gar nicht so schlimm.
Und wie verhält es sich mit der Aussage, ich bin zu alt, um Blut zu spenden? Hörst du diese auch immer noch?
Oh ja, immer wieder. Gott sei Dank haben wir in Deutschland keine fixe obere Altersgrenze mehr. Denn die Spender und Spenderinnen sind ja sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die laufen mit 70 oder noch älter sogar einen Marathon. Und andere sind aber schon mit 60 ein bisschen angeschlagen. Und daher kommt es eher auf den Gesundheits- und Fitnesszustand an. Also gerade regelmäßige Blutspender, die sind ja an die Blutspende, an den regelmäßigen Aderlass gewöhnt und können bei Gesundheit oft noch sehr, sehr lange spenden. Also wenn man sich da unsicher ist, würde ich einfach den Spendearzt, die Spendeärzte mal drauf ansprechen. Die können das am besten gemeinsam mit dem Spender und der Spenderin entscheiden.
Ja, und zwei nächste Punkte würde ich ganz gern gleich zusammenfassen, denn ich finde, sie passen thematisch auch ganz gut zueinander. Wie sieht es denn mit Spott und einer Blutspende aus und macht Blutspenden schwach?
Ah.
Also das höre ich eben auch immer ganz oft, ne, dass Spott und Blutspende sich nicht verträgt und eben auch, dass eben Menschen sagen, ach nee, ich bin danach mit Sicherheit ganz schlapp und schwach.
Ja, das sind Fragen, die ich auch schon sehr viel gehört habe. Das ist auch wieder wie beim Alter bei jedem unterschiedlich. Also die geübten Spenderinnen wissen ziemlich gut, was sie ihrem Körper zumuten können. Aber gerade den Anfängerinnen rate ich eher hinterher leichte Bewegung, nicht so lange stehen, abends vielleicht schön auf dem Sofa, die Füße hoch, ein leckeres antialkoholisches Getränk. Also das merkt man dann, wenn man ein bisschen das geübt hat, was man sich zutrauen können. Der Körper regeneriert das gespendete Blut ja innerhalb weniger Wochen vollständig. Und viele Spender berichten auch, dass sie sich nach Spende ganz normal fühlen. Manche fühlen sich sogar besser. Also wie gesagt, die Sportart kauft drauf an. Also Zirkeltraining, Schwimmen abends ist eher nicht zu empfehlen. Aber so mit dem Fahrrad nach Hause fahren, im Gegenteil, das ist sogar ganz gut. Das kriegt man mit der Zeit ganz gut raus, was man sich da zumuten kann.
Und auch so Blutspende oder beziehungsweise Spott vor einer Blutspende, wie verhält sich's denn damit?
Das ist im Prinzip auch völlig unkritisch. Da ist nur darauf zu achten, dass man Sport treibt und schwitzt. Man muss sehr viel trinken vor einer Blutspende. Man verliert ja im Prinzip nur einen halben Liter Flüssigkeit. Die roten Blutkörperchen sind gar nicht so entscheidend. Und da kann es sein, dass man durch den Sport vielleicht zu wenig Flüssigkeit dann hat, weil man zu viel geschwitzt hat. Da muss man halt schauen, dass man vielleicht auch isotonische Getränke dann zu sich nimmt.
Ja, auch nochmal ganz gut zu wissen an der Stelle. Ja, auch wenn nicht genügend, aber es gibt ja doch viele Menschen zum Glück, die Blut spenden. Trotzdem kursiert immer wieder die Meinung, dass Blutspenden ungesund ist und auch krank macht. Was ist denn da dran?
Ja, da habe ich eigentlich eher sowohl wissenschaftlich als auch persönlich die Erfahrung gemacht, eher im Gegenteil. Also das hat gar keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit eines gesunden Spenders. Und wir haben ja auch durch diese regelmäßigen Spenden immer wieder Untersuchungen. Da brauche ich vielleicht auch mal gar nicht zum Arzt zu gehen, mal wenn ich einfach so gesunder Mensch bin. Und so ein regelmäßiger Aderlass, da gibt es sogar auch Untersuchungen, die kann bei einem Blutdruck sogar ein bisschen zu einer Besserung führen. Also das ist eigentlich eher gut. Also Blutspenden, um es mal nochmal so direkt zu sagen, macht glücklicherweise nicht krank. Es ist nur eine Art Aderlass. Und die Materialien, da haben nämlich manche Spender auch tatsächlich Angst, dass sie sich irgendwas zuziehen könnten. Die sind alle steril, die werden nur einmal nur für mich als Blutspenderin verwendet. Es ist also auch gar keine Infektionsgefahr für mich als Spenderin da.
Ja, und weil du das mit dem Blutdruck angesprochen hast, auch das Thema hatten wir ja schon mal in einer Podcast-Folge beleuchtet, beziehungsweise sind wir da ins Gespräch gegangen, verweise ich sehr, sehr gern an dieser Stelle auch mal mit drauf.
Ja, das stimmt.
Ja, und welche Aussage uns auch immer mal wieder zum Beispiel über Facebook erreicht, begegnet, ist, ich brauche meine Blutreserven selbst. Wie stehst du denn als Ärztin dazu?
Ja, das ist Gott sei Dank Quatsch, sage ich jetzt einfach mal ganz unwissenschaftlich. Der menschliche Körper, der verfügt über eine ganz große Blutreserve. Selbst bei einem Verlust von 1,5 Litern, hängt natürlich vom Körpergewicht ein bisschen ab, stirbt man nicht. Das ist ja schon mal erstaunlich, ne? Hat mich zumindest verblüfft, als ich da neu war in dem Thema. Deswegen können natürlich gesunde Menschen über 50 Kilo, das ist das Eingangsgewicht, was man haben muss, diese 500 Milliliter wirklich ohne Sorge spenden. Direkt nach der Spende, der Körper ist einfach unheimlich toll, ein Wunderwerk, signalisiert uns der Körper, neues Blut herstellen. Und dann ist da so ein körpereigenes Hormon, das heißt Erythropoietin. Das gibt dann den Auftrag zur Reifung von neuen roten Blutzellen. Die schlummern schon im Knochenmark und die gehen dann sozusagen los. Also das ist echt wunderbar eingerichtet. Deswegen also Blutspenden. Ich brauche das nicht selber, weil ich das ganz sofort wieder selber herstellen können in meiner eigenen, Knochenmarkproduktionsabteilung in meinem Körper.
Und ein bisschen passt auch die nächste Aussage, die uns auch immer mal wieder begegnet, gerade in den sozialen Medien. Meine seltene Blutgruppe wird nicht benötigt.
Ja, das finde ich immer sehr schade, wenn Spender das denken. Das ist ein Missverständnis. Es ist natürlich schon so, dass es Blutgruppen gibt, die in einem Notfall, wenn man die Blutgruppe eines Patienten nicht kennt, zunächst mal genommen werden. Das ist die Null. Deswegen denken die Leute, oh, nur die Blutgruppe Null ist wichtig. Aber das stimmt nicht. Jede Blutgruppe wird benötigt. Denn am allerbesten ist es, wenn man als Patient die eigene Blutgruppe kriegt. Also wenn ich B habe als Patient, dann brauche ich und bekomme ich auch die Blutgruppe B. Also das ist schon mal ganz wichtig, dass man eigentlich seine eigene Blutgruppe bekommen sollte und auch bekommt. Dann gibt es auch noch seltene Blutgruppenantigene. Also es gibt ja nicht nur AB0 und Rhesus, das kennen die meisten noch so ungefähr. Es gibt, das brauchen wir aber jetzt hier nicht zu vertiefen, das ist wirklich kompliziert, insgesamt über 140 Antigene außer diesem AB0.
Wow.
Und da kommt es natürlich schon mal vor, dass ein spezieller Spender angefragt wird, kannst du bitte nächste Woche spenden? Wir haben hier einen Patienten, der verträgt nur drei Leute, die meinetwegen in deiner Region wohnen. Das ist aber selten. Also wichtig ist, ich bekomme die Blutgruppe, die ich brauche und deswegen werden natürlich alle Blutgruppen gebraucht. Und wenn wir daran denken, dass wir zum Beispiel mal einen richtig großen Unfall haben mit einem Riss von einem großen Gefäß, wo es richtig viel blutet, klar, da brauchen wir natürlich vor allem erstmal die Null. Aber Achtung, wenn ich jetzt denke, AB wird ja gar nicht gebraucht, meine Blutgruppe ist ganz selten, das stimmt nicht, weil da brauchen wir auch Blutplasma. Und da ist das, was jeder braucht und verträgt, tatsächlich das Plasma der Blutgruppe AB. Also jede Blutgruppe, super wichtig, aber anders.
Ja, vielen Dank für die Richtigstellung. Und gerade Menschen, die noch nie Blutspenden waren, meinen auch oft, dass sie nüchtern zum Blutspenden gehen müssen. Was ist denn hier dran? Und vor allem nochmal mit dem kleinen oder mit der Bemerkung, was nüchtern natürlich bedeutet.
Ja, das bedeutet nicht, dass man Alkohol oder nicht Alkohol trinkt. Man sollte natürlich nicht betrunken zur Blutspende kommen, das ist klar. Da kann ich nur von abraten. Genau. Nein, also nüchtern, die meisten, die das denken, das verstehe ich auch. Man muss ja häufig zum Arzt für irgendwelche Blutuntersuchungen nüchtern kommen. Das heißt, man soll vor der Blutuntersuchung beim Arzt, bei der Ärztin nichts gegessen haben. Das ist bei bestimmten Untersuchungen wichtig, zum Beispiel Cholesterinwert oder Blutzuckerwert. Bei uns ist aber anders. Bei uns geht es darum, dass man gegessen haben muss sogar, weil die Blutspende verbraucht sogar Kalorien. Als Diät könnte ich es jetzt nicht direkt empfehlen, aber wir verbrauchen auch Kalorien. Es ist anstrengend. Das heißt, wir müssen vor auf jeden Fall was gegessen haben. In der Regel sollte man mindestens 2 Stunden vor der Spende was gegessen haben, sonst ist es nicht so günstig, nicht so fettig, dann können wir das Plasma nicht so gut verwenden, aber ein ganz normales Essen, bitte nicht ohne Essen zur Blutspende kommen.
Ja, genau. Und vor allem auch gut trinken vor einer Blutspende. Also sprich wirklich Wasser.
Ja, ganz viel trinken, genau. Umso schneller geht's dann auch.
Ja, und wie sieht es denn beim Thema Rauchen aus? Auch hier kursiert oft die Ansicht, ich rauche und darf deswegen kein Blut spenden.
Ja, Gott sei Dank nicht. Es gibt ja doch relativ viele Leute, die rauchen. Und das wäre ja ganz schlimm, wenn wir deswegen die Blutversorgung nicht gewährleisten könnten. Nein, nein, man darf natürlich auch als Raucher oder Raucherin Blut spenden. Nur sollte man das möglichst vielleicht vor oder nach der Spende aus Kreislaufgründen vielleicht mal so 2 Stunden lassen, wenn es möglich ist. Du hattest gesagt Rauchen. Manche denken auch beim Rauchen an Cannabis. Cannabis kann man auch rauchen. Bei Cannabis ist es nicht erlaubt, wenn ich vor der Spende rauche, auch wenn es 2 Stunden her ist. Das sollte 2 Wochen zurückliegen. Dann kann ich auch spenden. Da geht es leider nicht, wenn ich am gleichen Tag geraucht habe.
Ja, denn man muss ja dann auch immer so ein bisschen an die Patienten und Patientinnen denken, auch manchmal kleine, die das Blut dann bekommen. Auch eine interessante Feststellung ist, dass Frauen und Männer gleich oft spenden dürfen. Was ist denn da dran?
Das stimmt zum Beispiel jetzt nicht ganz. Also natürlich dürfen Männer und Frauen spenden und auch immer 500 Milliliter. Das ist tatsächlich gleich. Aber da bei Frauen der ganze Verhältnis anders ist als bei Männern und auch der Eisenwert, der Hämoglobin wieder niedriger ist, dürfen Frauen nur 4-mal im Jahr spenden und Männer tatsächlich 6-mal. Also innerhalb eines Jahres Frauen 4-mal und Männer 6-mal.
Und im Zuge dessen, das finde ich auch ganz interessant, weil ich sag jetzt mal, ne, weil wir beide ja Frauen sind, wir Frauen dann oftmals auch meinen, dass sie dann, weil wir eben viermal oder Frauen viermal spenden dürfen innerhalb von 12 Monaten, dass sie alle 3 Monate dann spenden müssen. Stimmt das?
Nee, das ist nicht schlimm, wenn man das macht. Und das, dann würden wir ja trotzdem genug Blutspenderinnen haben. Aber das ist nicht so. Also die Mindestabstand zwischen 2 Blutspenden sind tatsächlich 8 Wochen. Da sind wieder Männer und Frauen komplett gleichberechtigt. Das hängt dann so ein bisschen davon ab, wie die Einladungen sind, ob ich einen Spendeort habe. Es gibt ja mal Spendeorte, das ist nur 4-mal im Jahr. Ich selber mache es meistens über die Blutspende-App oder ich warte auf die Einladung. Dann ist klar, in dem Moment, ich darf wieder spenden. Also 8 Wochen müssen dazwischen sein. Aber tatsächlich darf ich dann innerhalb eines Jahres, also ich kann jetzt nicht alle 8 Wochen spenden, weil ich innerhalb eines Jahres eben nur 4-mal spenden darf.
Ja, okay. Und ich möchte auch noch so ein bisschen beim weiblichen Geschlecht bleiben, denn auch hier erreicht uns oft die Annahme, dass Blutspenden während der Menstruation gefährlich wäre. Was ist denn das für eine Annahme?
Ja, das wird tatsächlich auch häufig gefragt, auch ob Frau überhaupt während der Menstruation spenden darf. Das ist Gott sei Dank auch kein Problem. Wenn keine starken Schmerzen, Krämpfe oder Migräne diese Tage erschweren, das kommt ja auch vor, dass man sich wirklich nicht so gut, oder Mann ist gut, in dem Fall Frau, sich nicht so gut fühlt, dann natürlich nicht spenden. Aber sonst ist das kein Problem. Da wir allerdings gerade in der, also Frauen, die noch im gebärfähigen Alter sind und menstruieren, die verlieren natürlich auch während der Menstruation Eisen. Deswegen ist dann gerade bei Frauen manchmal eine Nahrungsergänzung durch Eisenpräparate sinnvoll. Warum eigentlich Eisenpräparate, Eisen? Weil in jedem roten Blutkörperchen ist ja der Blutfarbstoff Hämoglobin. Und der enthält zentral das Molekül Eisen. Deswegen, wenn das man so mit Blut mal tropft, sagen wir mal, hat man vielleicht schon mal gesehen, dass das braun wird, weil das nämlich rostet. Wenn das Deswegen ist es dann ein bisschen braun. Und bei zum Beispiel interessanterweise gibt es sogar Tiere, die haben blaues Blut bei Krebsen. Da ist dann statt dem Eisenmolekül ist da Kupfer drin. Also kurz nochmal darauf zurück auf die Frage, ja, wenn es mir gut geht, darf ich selbstverständlich auch spenden während der Menstruation.
Wir rufen ja immer wieder zum Blutspenden auf, gerade auch rund um die Feiertage. Trotzdem hält sich doch auch in den Köpfen von einigen Menschen die Auffassung, dass es ausreichend Blutspender gibt und sie nicht gebraucht werden.
Ja, das ist nun wirklich leider ein Mythos. Denn nur ungefähr 3% spenden Blut, obwohl ein Drittel spenden könnte. Und fast jeder braucht aber mal Blut irgendwann für sich selber oder im Familien- und Bekanntenkreis. Also es ist der Bedarf an Blut ist eigentlich etwas, was jeden irgendwann betreffen kann. Je älter man wird, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit. Und es werden ja auch nicht nur die roten Blutkörperchen gebraucht, sondern auch die Blutplättchen. Die halten zum Beispiel nur 5 Tage, weil du gerade die Feiertage erwähnt hast. Das heißt, es reicht dann auch nicht, wenn wir sagen, wir machen mal 2 Wochen Pause und dann geht's wieder los mit dem Spenden. Also wir brauchen wirklich immer regelmäßig ausreichend Blut. Also wäre schön, wenn es ein bisschen mehr als 3% wären. 5 wäre super, wäre ich total zufrieden.
Dann haben wir auch einmal unsere lieben Kolleginnen und Kollegen vom Servicetelefon gefragt, welche Anfragen sie oft erhalten. Und eine davon ist, muss ich mein Blut vor der Spende beim Hausarzt untersuchen lassen und die Ergebnisse dann zur Blutspende mitbringen?
Nein, das ist überhaupt nicht so. Es ist eher umgekehrt. Also wenn der Blutspender, die Blutspenderin kommt, nehmen wir ja immer ein kleines Röhrchen auch ab für die Laboruntersuchung oder sogar 2 kleine Röhrchen im Moment. Und wenn wir dann die Untersuchung durchgeführt haben und da fällt bei uns bei der Untersuchung irgendwas auf, dann schreiben wir den Spendern einen Brief oder geben auch einen Brief an den Hausarzt mit, wenn während der Untersuchung irgendwas auffällt. Und dann ist es sicherlich sinnvoll, irgendwelche Sachen nachzuverfolgen. Das ist sehr selten, aber Hausarztbesuch vorher ist nicht nötig. Schadet aber auch nicht. Also manchmal ist es gerade, wir sprachen ja über diese alten Spender, die ja spenden möchten und dürfen. Da kann es natürlich schon sein, man geht ja dann als älterer Mensch, also ich bin leider auch schon in diesem Alter, oder Gott sei Dank, hat ja auch einen Vorteil, älter zu sein. Da gibt es von der Krankenkasse immer so ein Check-up beim Hausarzt und da kann man regelmäßig alle 3 Jahre hin. Und wenn man dann natürlich zum Blutspenden geht, wie ich als ältere Spenderin, dann fragt vielleicht die untersuchende Ärztin, fühlen Sie sich fit? Ich sage ja, ich bin fit wie Turnschuh. Und übrigens war ich auch vor 2 Wochen bei meinem Hausarzt und der Check war auch okay. Also es schadet natürlich nicht, wenn man dann beim Hausarzt gewesen ist, aber es ist absolut keine Voraussetzung.
Ja, ist immer eine schöne Kombi, also Blutspender und Hausarzt regelmäßig mal zu besuchen, genau. Ja, und viele Erstspender meinen wohl auch, dass sie ihre Blutgruppe kennen sollten, bevor sie zur Blutspende kommen. Ist das ein Kriterium, um Blutspenden zu gehen?
Nein, eher umgekehrt kann man ja zum Blutspenden gehen, um seine Blutgruppe zu erfahren, sollte man sie noch nicht kennen. Nein, die Blutgruppe wird immer ganz sorgfältig bei der ersten Spende bestimmt. Und dann bekommen wir auch, schicken wir den Spendern und Spenderinnen auch einen Blutspendeausweis mit der Blutgruppe und dem Rhesusfaktor. Das, der hat so ein praktisches Checkkartenformat, kann man prima im Portemonnaie mit sich führen. Wenn man den mal vergessen hat bei einer folgenden Blutspende, ist das nicht so schlimm. Man braucht immer nur den Personalausweis, um sich anzumelden. Wir kennen ja die Blutgruppe. Und zur Sicherheit wird zum Beispiel bei jeder Spende dann die Blutgruppe auch nochmal bestimmt. Also man kann die Blutgruppe bei der Blutspende erfahren, muss sie nicht vorher wissen.
Ja, und an dieser Stelle kann ich schon mal aus dem Nähkästchen etwas plaudern, ergänzend. Also wir sind ja auch dabei, an einer digitalen Version für den Ausweis zu arbeiten. Und da könnt ihr schon ganz gespannt sein. Auch der wird demnächst, also in diesem Jahr noch, in der Blutspende-App zur Verfügung stehen.
Oh, das ist ja praktisch, Conny, super.
Christiane, doch aber auch nochmal zurück zum Thema mit der Blutgruppe, denn dazu passt auch die Frage einer Spenderin.
Vor meiner Entbindung hatte ich die Blutgruppe 0 negativ, nach der Entbindung 0 positiv. Kann das denn sein oder ist das ein Mythos?
Das ist ein Mythos. Das ist tatsächlich nicht möglich, denn die Blutgruppen und der Rhesusfaktor bleiben auch, wenn sie ausgebildet wurden, lebenslang bestehen. Also beim neugeborenen Baby, da kann sich das noch mal ein bisschen ändern, bis die Ausprägung da ist, dann bleibt es aber lebenslang. Außer man braucht, das ist aber jetzt ein ganz anderes Thema für einen anderen Podcast, bei einer Stammzelltransplantation, wenn jemand an Krebs erkrankt ist, dann bekommt er die Blutgruppe von demjenigen, der ihm die Stammzellen gespendet hat. Aber nein, Blutgruppe, Rhesusfaktor, lebenslang bleibt.
Ja, und eine andere potenzielle Erstspenderin fragte, ob ihre DNA dann auch auf dem Markt verkauft wird. Also das finde ich ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes.
Gruselige Vorstellung, ne? Ja. Ja, das passt zu deiner Frage vorher oder zu unserem, also DNA ist nämlich, also wird nicht verkauft natürlich, nein, das ist nicht so. Aber es ist so, dass man, wenn man zum Beispiel, es gibt ja oft auch so Werbung, Stäbchen rein, Spender sein und sonst was, also wenn man bereit ist, und das sind Gott sei Dank sehr viele Menschen, für eine potenzielle Stammzellspende, das kann man auch während der Blutspende auch mitbestimmen lassen. Da ist dann, sind dann die genetischen Merkmale, also diese DNA, wird dann untersucht. Das ist aber anonymisiert und in einer nationalen Datenbank hinterlegt. Und nur dann, wenn ein schwerkranker Patient dann eine Blutschwester oder einen Blutsbruder braucht, dann wird der entsprechende Spender kontaktiert. Und wenn der oder die sagt, ja, ich würde das immer noch machen, dann wird erst geht das erst weiter. Aber verkauft wird da nichts. Das ist alles in der nationalen Datenbank anonym gespeichert.
Ja, also alles safe, liebe HörerInnen.
Alles safe, ja.
Ja, und dann erreicht uns auch immer mal wieder, ich spende nicht Blut, weil meine Blutspende ins Ausland geht. Das passt ja auch so ein bisschen, ne? Nicht in DNA verkaufen, aber mein Blut wird verkauft.
Ja, das genau. Stimmt. Also bei der Stammzellspende, wo wir gerade dabei waren, das kann durchaus sein, dass das ins Ausland geht oder vom Ausland zu uns, weil manchmal gibt es weltweit nur einen Blutsbruder, eine Blutschwester. Aber wir sprechen ja eigentlich jetzt über die normale Blutspende von roten Blutkörperchen. Die definitiv geht tatsächlich nicht ins Ausland. Die gespendete Blutkonserve bleibt sogar meist in der Region. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Hessen spende, bleibt die in Hessen. In Sachsen bleibt sie in Sachsen, Berlin in Berlin. Also es ist eigentlich, wir spenden in der Region für die Region, außer bei ganz seltenen Blutgruppensachen. Da helfen wir uns selbstverständlich bundesweit aus, wenn es dann nur ein oder zwei Spender gibt, die in Frage kommen. Nein, also Blut geht dann nicht ins Ausland, bleibt bei uns in der Region.
Ja, und vor allem, was du auch vorhin schon angedeutet hast, gerade mal nur 3% spenden ja auch Blut. Also von daher kommt es auf jeden...
Stimmt, wir hätten gar nichts übrig fürs Ausland, da hast du recht. Mhm. Das stimmt.
Wenn gerade so mal wie Katastrophen passieren oder irgendwas, wo doch vermehrt Blutspenden brauchen, da reicht uns auch oft die Anfrage, ich möchte gern für diese Person mein Blut spenden. Also... Kann denn eine geleistete Blutspende auch eine bestimmte Person überhaupt bekommen? Auch diese Frage erhalten wir immer mal wieder. Mhm.
Ja, die habe ich auch schon immer wieder gehört über die Jahre. Das ist nicht, erstens nicht erlaubt, ist aber auch nicht sinnvoll. weil das Blut ja verschiedene Haltbarkeiten auch hat. Das hatte ich ja am Anfang schon erwähnt, dass eben die roten Blutkörperchen teilweise zu jemand anders passen als die Blutplättchen. Und deswegen hat eine gerichtete Spende, also außer in seltenen Konstellationen, gar keinen Sinn. Also das ist so, dass man sicherlich im Katastrophenfall das hilfreich sein kann, zu spenden in die Blutspendebanken, die dort die ganzen Merkmale von dem Blut auch hinterlegt haben, sodass dann gerichtet ist. Insofern ist das an den Patienten, das, was genau dieser Patient braucht, da die bestmögliche Blutkonserve, wie man heute sagt, gematcht wird. Und das ist auch wirklich Gott sei Dank so möglich. Also ich selber arbeite auch mit hier im Labor unter anderem. Also es ist wirklich so, dass wir die Blutkonserven, die bleiben so lange im Kühlschrank, bis dann entsprechend eine Blutprobe von dem Patienten und eine Blutprobe von der Konserve miteinander im Labor kombiniert werden, um zu schauen, ob das wirklich perfekt zusammenpasst. Das ist ganz wichtig und das funktioniert Gott sei Dank auch sehr gut.
Ja, sehr interessant finde ich auch die Frage und deswegen haben wir sie heute auch mal mitgebracht, ob Blutspender ihre Hunde oder andere Haustiere mit zur Blutspende bringen dürfen. Denn das Argument von Anfragenden ist dann oft, das entspannt die Blutspender und kann ja auch helfen, Ängste abzubauen. Ist das denn möglich?
Ja, das wäre sehr schön. Also aus der psychologischen Sicht mit dem Ängste abbauen, das würde ich natürlich schon begrüßen. Das ist aber leider nicht möglich aus hygienischen Gründen. Da gibt es auch ganz klare Gesetze. So wie bei Vorladengeschäften muss leider mein Hund ja auch draußen warten. Aber man kann natürlich den Hund draußen warten lassen. Also ich habe ja viele Jahre, 25 Jahre in Dresden gelebt und gearbeitet. Auch beim Roten Kreuz, da hatten wir einen wunderbaren Blutspender. Der kam regelmäßig mit seinem Schäferhund Rex. Und der hatte viele Freunde und Fans unter uns und auch unter unseren Spender und Spenderinnen. Und irgendwann hat mir dann das Herrchen von Rex erzählt, dass der Rex auch Blut spendet. Also das ist wirklich wirklich interessant gewesen. Aber wie gesagt, leider schön wär's, wenn wir die Hunde als Therapiehunde hätten, dürfen wir leider nicht.
Ja, und so ein bisschen passt auch meine nächste Frage dazu. Uns erreichte auch schon die Frage, kann man Blut spenden, bei denen weniger als nötig abgenommen wurde, nicht auch für Tierkliniken zur Verfügung stellen, anstelle diese zu vernichten?
Ja, nee, finde ich eine super Idee. Also wenn weniger abgenommen wird, haben wir einmal den Vorteil, das Plasma kann man teilweise trotzdem noch verwenden. Wenn auch nicht genug Erythrozyten, reicht oft schon das Plasma, um daraus vielleicht ein Medikament herzustellen. Für die Tierkliniken geht das deshalb nicht. Wir denken mal an Rex, ne? Rex aus Dresden. Es gibt nämlich tatsächlich bei Hunden, die haben ihre eigenen Blutgruppen, auch Katzen zum Beispiel. Es gibt auch Blutspendebanken, zum Beispiel an Tierkliniken, an denen Operationen an Tieren stattfinden. Und die haben ihre eigenen Blutbanken. Also deswegen unser Rexi, der hat auch Blut gespendet, ja regelmäßig, aber eben für Hunde. Nee, von Menschen, das geht leider nicht an Hunde. Auch nicht umgekehrt. Wir können auch nicht unseren Rex spenden lassen und es selber als Mensch verwenden.
Wir grüßen an der Stelle ganz herzlich Rex. Christiane, warum kann die Blutspende nicht auch bei den Spendern zu Hause stattfinden? Also auch das wurden wir schon gefragt. Also wirklich in einer entspannten Umgebung ist doch die Blutspende, also wie eben zu Hause, viel einfacher zu leisten.
Ja, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ist einmal, also zwei Antworten. Das eine ist, es ist rechtlich nicht erlaubt, denn jeder Blutspendetermin muss ja geprüft und genehmigt werden, bei den Aufsichtsbehörden angezeigt. Zu Recht, ne? Die sind ja dafür verantwortlich, dass das auch alles korrekt zugeht. Abgesehen davon, dass es eben rechtlich gar nicht möglich wäre, weil wir bestimmte Voraussetzungen haben, wäre es natürlich auch ein bisschen aufwendig, wenn die Doktorin dann und der Pfleger samt Material und so, was weiß ich, für eine Blutspende 5 Stockwerke hochkreuchen müssten. Das könnten wir personell, glaube ich, tatsächlich auch nicht abdecken. Ich verstehe, man möchte natürlich irgendwo spenden, wo man sich wohlfühlt, aber es gibt wirklich so viele Blutspendelokale, also auch wirklich schöne manchmal. Dann vielleicht einfach mal ausprobieren, wenn man sagt, mein Spenderort, da fühle ich mich irgendwie nicht so richtig wohl, mal einen anderen Spenderort ausprobieren. Was auch schön ist, wenn man natürlich woanders spendet. Man kann bei den Blutspendeterminen ja auch Menschen jeden Alters aus allen gesellschaftlichen Bereichen treffen, auch Bekannte vielleicht oder Bekanntschaften schließen. Wir haben sogar schon Paare gehabt, die sich bei der Blutspende gefunden haben. Also
das stimmt.
Machen Sie sich doch einfach gemütlich auf einen Blutspendetermin.
Ja, ist ja wirklich auch ein Gemeinschaftsthema, wie du schon sagst, in Kontakt kommen. Nichtsdestotrotz gibt's ja doch auch immobile Menschen, also die nicht ganz so gut zu Fuß sind. Und da erreicht uns eben auch schon mal die Frage eines Zubringerbusses, eines Sammelbusses. Wie ist es denn damit?
Also das finde ich an sich eine charmante Idee, aber das ist problematisch insofern, dass jemand, der nicht wirklich mobil ist, der sollte natürlich eher anders helfen. Ne? Es gibt ja viele Möglichkeiten, ehrenamtlich zu helfen. Bei der Blutspende haben wir ja das Problem mit dem Kreislauf und so weiter. Da ist schon wichtig, dass ich auch richtig mobil bin. Denn wenn man nicht so mobil ist, das kann auch mal nach einer Spende vielleicht ein bisschen gefährlich sein. Und wenn man nur ein bisschen eingeschränkt ist, es gibt meistens erreichbare Spendelokale in Wohnortnähe. Einfach mal in der App schauen, im Intranet oder bei der Hotline anrufen, ob es vielleicht einen Spendeort gibt, der für meinen Wohnort irgendwie vielleicht besser zu erreichen ist.
Dann erreicht uns auch oft immer mal wieder die Frage, warum muss ich mindestens 18 Jahre sein, bevor ich Blut spenden kann? Meine Eltern haben nichts dagegen, wenn ich auch vorher spende.
Ja, das ist in Deutschland ganz eindeutig durch die Richtlinien so festgelegt. Das darf man eben nicht, weil es nicht erlaubt ist. Aber das ist jetzt wieder nur der eine Teil der Antwort. Der andere Teil ist der, dass tatsächlich, wenn man das über viele Jahre verfolgt, gibt's ja immer so Studien, wie geht's Blutspendern nach der Spende, ist es tatsächlich so, dass bei unter 18-Jährigen die Nebenwirkungsrate erhöht ist. Deswegen finde ich es persönlich auch eigentlich eine gute Regelung mit den 18 Jahren. Der unter 18-Jährige schwächelt dann schon eher mal der Kreislauf nach der Spende. Deswegen halte ich es auch tatsächlich für eine gute Regelung in Deutschland mit den 18 Jahren.
Ja, sehr schön, Christiane. Wir haben jetzt wirklich heute viele, viele Fragen mal ins, ja, oder auch Annahmen. Es geht ja nicht nur um Fragen, die uns erreichen, sondern wirklich auch Annahmen zum Thema Blutspende heute mit dir mal beleuchtet. Mit Sicherheit gibt es noch ganz, ganz viel mehr. Also wenn unsere lieben Hörer und Hörerinnen da noch das ein oder andere begegnet, dann gern an uns wenden. Ja, unsere Zeit ist aber doch schon wieder rum. Und ich würde gerne mit dir weiter plaudern, aber auch die schönste Podcast-Folge geht mal zu Ende. Ja, und bevor ich dich aber hier so einfach gehen lasse, das möchte ich natürlich nicht, hast du noch abschließende Worte, die du gerne mit auf den Weg geben möchtest zu diesem Thema, aber auch allgemein?
Ja, also erstens freue ich mich sehr über die Fragen heute und leider auch nicht alle konnten wir jetzt hier mit aufnehmen. Es gibt so, so unglaublich viele, auch wirklich wichtige und interessante Fragen. Sie möchte ich herzlich einladen, wenn Fragen sind, jederzeit die Hotline anrufen. Das ist immer am einfachsten. Die verbinden auch gerne an uns Ärztinnen und Ärzte. Sollten Sie einmal, was selten ist, eine Frage nicht beantworten können. Man kann natürlich auch übers Internet was finden. Also einfach die Fragen stellen. Wir sind darüber überhaupt nicht genervt. Wir freuen uns über jeden, der uns fragt, weil das bedeutet, dass der oder diejenige ja eigentlich spenden möchte. Und das ist eben das, was ich wirklich hoffe, dass viele mehr noch sich überwinden, den kleinen Pieks mal zu erdulden und zu kommen. Oder wenn man selber nicht spenden kann, dann jemand anders mitnehmen, jemand anders schicken. Also ein paar mehr Spender, darüber würde ich mich sehr freuen. Und die Fragen sind nie zu dumm. Bitte immer fragen, fragen, fragen.
Ja, ganz genau. Und in Gemeinschaft hatten wir vorhin schon, gemeinsam Blutspenden macht sowieso viel mehr Spaß.
Ja, das stimmt, Conny.
Danke dir, dass du heute bei uns gewesen bist. Auch ich habe wirklich wieder das ein oder andere nochmal mitbekommen auf den Weg. Ganz, ganz herzlichen Dank und alles Gute für dich.
Ja, ich danke auch. Mir hat es viel Spaß gemacht mit dir. Tschüss.
Wow, wie viele Auffassungen und Annahmen kursieren rund um das Thema Blutspender. Ich hoffe wirklich sehr, dass wir heute viele richtigstellen und damit auch Unsicherheiten beseitigen konnten. Auf jeden Fall ist wichtig, wenn ihr gern Blutspenden gehen wollt und ihr Vorbehalte mit einem Thema habt, dann kontaktiert uns doch bitte vorher. Die meisten Themen können wir gemeinsam ausräumen und ihr könnt Blutspenden gehen und damit Leben retten. Und wenn bei euch nun alle Fragen geklärt sind und ihr keine Vorbehalte mehr habt, dann freuen wir uns über eure Terminreservierung unter blutspende.de. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gern und empfehlt unseren Podcast weiter. Kritik und Fragen könnt ihr uns natürlich auch an podcast@blutspende.de schicken. Ich bedanke mich bei allen, die bis zum Schluss zugehört haben und denkt immer daran, schenke Leben, spende Blut. 500 Milliliter Leben.
Der Blutspende-Podcast der DRK Blutspendedienste Baden-Württemberg-Hessen
und Nordost.